herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, in Großbritannien gibt es jetzt 2 Jahre Haft, wenn man Falsches über die Impfung berichtet. Und damit geht es hier schon wieder genau so los und weiter wie bisher. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und bei allen, die wieder eingeschaltet haben, möchte ich mich herzlich bedanken. Es werden immer mehr, die zuhören. Das finde ich toll. Und damit geht es an dieser Stelle jetzt hier los. Ja, fangen wir hier gleich mit den beschissensten Nachrichten an. Es gibt einen neuen Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts. Und der Anstieg der schwerwiegenden Nebenwirkungen steigt um 40%, und es sind mittlerweile 5 Jugendliche an den Impfungen in Deutschland gestorben. Ich spreche nur von Deutschland. Nur von Deutschland. Es wurden 172.000 Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen gemeldet. Besonders auffallend ist der Anstieg der schwerwiegenden Nebenwirkungen um 40%. Auf nun 21.054 Fälle. Todesfälle nahmen um 25% zu und stiegen auf 1.800 Fälle, obwohl die verimpften Dosen lediglich um 4,3% zugenommen haben. Das ist übrigens, wenn man sich diese Grafiken anguckt, das ist wirklich erschreckend. Es lassen sich ja immer weniger Menschen impfen. Man könnte jetzt natürlich das sozusagen in Zusammenhang setzen, dass man eine steigende Intelligenz im Land hat oder eine steigende Information im Land hat. Aber also jetzt lassen sich weniger Leute impfen und trotzdem steigen die Todesfälle. Ja. Aber Langzeitwirkung gibt es ja nicht. Nein, es gibt keine Langzeitwirkung. Also, ja gut, okay. Dann wird es halt alles im Einzelnen aufgeführt. Lungenembolien, Thrombosen, Sinusvenenthrombosen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist schon wirklich nicht schön. Nicht schön. Was da wohl der Buttergolem aus dem Kanzleramt so sagt. Er heißt, glaube ich, Helga. Helga, der Buttergolem aus dem Kanzleramt. Gut. Was wollte ich denn? Achso, ich wollte hier nochmal genau gemeinsam hier, wir haben jetzt hier, wir sind am 7. November angekommen. Es ist schon ziemlich übel, zumal ich demnächst mich wieder in Deutschland aufhalte. Bis jetzt habe ich ja die vergangenen Monate nicht in Deutschland verbracht. Ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung bzw. auf das, was mich dort erwartet. 2G scheint sich durchzusetzen. Berlin fährt auf 2G hoch. Sachsen hat 2G eingeführt. In Bayern ist, glaube ich, auch es angedacht mittlerweile. Ist es so? Ist es so? Geht jetzt seit 3, 4, 5 Tagen so, wenn ich das richtig beobachte. Da bin ich mal gespannt, wie das so hingenommen wird. Ich muss natürlich ganz klar sagen, Hamburg wird da ziemlich sicher als Vorreiter vorausgehen. Unser Labormediziner Peter Tschentscher, der wird da ganz sicherlich sich nicht nehmen lassen, sich auch weiterhin in die erste Reihe zu drängen. Mit den härtesten Maßnahmen im ganzen Land. Da gibt es da ja den einen oder anderen, der sich da gerne in den Vordergrund schummelt, stellt, drängt. Was wollte ich hier überhaupt machen? Genau, ich wollte hier einmal, das wollte ich einmal gucken. Ja, ja gut, mehr habe ich nicht. Ach, genau. Hier steht es. Berlin will 2G-Regelung ausweiten, Baden-Württemberg kurz vor höchster Warnstufe. Gefangen in der vierten Welle. 90 Sekunden Corona. Also, 94 Sekunden Corona.
Guten Morgen aus Berlin.
Ah, was?
Aufbereitet und präsentiert.
Nein.
Von Olaf Gersemann aus der Weltredaktion 23.
Gott, ich habe mich voll erschrocken. Was ist das denn? Ja, ich will keine 90 Minuten Corona, vor allen Dingen nicht mit dir, du. Olaf Gersemann, ja. Gut, so, Schluss mit dem Gelaber. Ich habe hier heute auch noch ein bisschen was Vernünftiges im Programm. Und das kommt jetzt. Es geht um die große Pfizer-Studie, die zur vorläufigen bedingten Zulassung des Impfstoffs von Pfizer geführt hat. Und diese Studie wurde schwer angegriffen in der vergangenen Woche. Es gibt viele, viele Berichte darüber, dass eine Mitarbeiterin eines Vertragspartners eben schwere Vorwürfe erhoben hat. Und dieser Artikel ist nicht irgendwo erschienen, sondern in der medizinischen Fachzeitschrift British Medical Journal. Also nicht irgendwie so eine verschwörungstheoretische Spinnerseite oder irgend so ein kranker Podcaster, der seinen Senf dazu gibt, sondern das British Medical Journal, eine der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt. Und dort ist erschienen ein Artikel, in dem sehr genau beschrieben wird, worum es geht. Eine gute Übersetzung dazu findet man beispielsweise bei Corona Transition. Das ist relativ viel. Ich werde versuchen, das jetzt hier einfach ein bisschen kurz zu halten, um da eben auch in das Thema reinzukommen. Also die Vorwürfe sind, dass die Studie teilweise unverblindet stattgefunden hat. Was bedeutet unverblindet? Unverblindet bedeutet, dass sowohl diejenigen, die das echte Präparat bekommen haben, als auch diejenigen, die das Placebo bekommen haben, wissen konnten, wenn sie genau hingeschaut haben, was sie bekommen haben. Was natürlich für Wissenschaft und für einen solchen Versuch das aller Schlimmste ist. Damit hat diese Studie keine Wirkung mehr. Okay? Diese Studie hat keine Wirkung mehr. Es gab Protokollabweichungen, die dann nicht gemeldet wurden. Die Impfstoffe wurden nicht bei den richtigen Temperaturen gelagert. Es gab falsch etikettierte Laborproben. Die Nachsorge der Patienten, bei denen unerwünschte Ereignisse aufgetreten sind, waren wohl mangelhaft. Und es gab Schikanen von Ventavia-Mitarbeitern, die dann diese Art von Problemen gemeldet haben. Und teilweise wurden die Teilnehmer nach der Injektion einfach im Flur untergebracht und es fand keinerlei Überwachung statt. Und das in der wichtigsten Phase 3 dieser Zulassungsstudie. Das muss man dazu sagen. Insgesamt gab es bei dieser Studie, für die, die sich nicht mehr erinnern, 44.000 Teilnehmer und die Gruppen waren gleich groß aufgeteilt. Also eine Gruppe hat halt ein Placebo erhalten und eine den echten Impfstoff. Und ja, das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt bekannt geworden. Diese Vorwürfe wurden erhoben. Diese Mitarbeiterin Brooke Jackson konnte das alles eben auch belegen mit E-Mails, anhand von E-Mails und von Fotos und ich glaube auch sogar von Videoaufnahmen oder Tonaufnahmen. Das müsst ihr selber nochmal nachlesen. Das ist so der erste Hintergrund und das ist natürlich Wahnsinn, denn das war die Studie oder das ist die Studie, auf die sich nun alles, was halt irgendwie mit BioNTech zu tun hat, bezieht. Jetzt muss aber dazu gesagt werden, es geht nicht um die gesamte Studie, sondern es geht um einen Teil der Studie. Das heißt, diese Studie wurde an vielen Standorten gemacht. In diesem Teil, in dem sie tätig war, in diesem Forschungszentrum in, ich glaube, Texas, ging es um aber einige tausend Patienten. Wenn man das jetzt, sagen wir einfach mal, es waren nur tausend, ich glaube, das ist irgendwie so in dem Bereich, ist es aber natürlich trotzdem eine erhebliche Zahl. Und dazu komme ich später nochmal wieder zurück. Es muss natürlich ganz klar gesagt werden, wenn es dort so ausgesehen hat, warum sollte es an anderen Stellen anders aussehen. Das sind aber nicht die einzigen Vorwürfe. Das hat mich sehr gewundert. Vor einigen Wochen gab es noch andere Vorwürfe gegen Pfizer, die es aber gar nicht bei uns in die Mainstream-Presse geschafft haben. Und zwar von Project Veritas, die denn verdeckte Aufnahmen gemacht haben und sozusagen mit einer ja, in verdeckter Geheimdienstmanier Leute angesprochen haben, die bei Pfizer arbeiten, die in Gespräche verwickelt haben und die dann sozusagen angefangen haben zu plaudern bei einem Glas Wein beim Mittagessen. So wie ich das da richtig gesehen habe, oder so wie ich das da in den Videos gesehen habe, vermute ich einfach, dass sie das klassisch gemacht haben, wie das auch Geheimdienste machen, einfach eine sogenannte Honey Trap aufbauen, eine hübsche, gut aussehende Frau, die einen anspricht und dann sitzt man gemeinsam zusammen und isst Mittag und trinkt irgendwie ein, zwei, drei Glas Wein und fängt dann halt an zu plaudern. Und wenn die richtigen Fragen gestellt werden, dann werden häufig eben auch dementsprechend Antworten gegeben. Da gab es mehrere Mitarbeiter, die beispielsweise darüber gesprochen haben, dass es halt bei Pfizer eben ein Klima der Angst herrscht, dass selbst innerhalb der Büros, innerhalb der eigenen Büros nicht das gesagt wird, was man eigentlich sagen möchte, weil niemand so richtig weiß, wer dort zuhört. Also die Wände haben dort laut dieser Mitarbeiter Ohren. Dann gab es Mitarbeiter, die gesagt haben, beispielsweise hier der Nick Carl, ein Wissenschaftler von Pfizer, dass die natürliche Immunität wesentlich besser ist als die der Impfung. Dann gab es einen Mitarbeiter namens Chris Schoes, der gesagt hat, dass es eindeutig so ist, dass man besser geschützt ist, wenn man sich angesteckt hat und Antikörper produziert hat. Das waren alles so Sachen, die nur so nebenbei noch gelaufen sind. Was ich sehr, sehr interessant fand, oder sehr interessant finde, ist nach wie vor folgende Begebenheit. Das ist ein Gespräch, was eben halt tatsächlich komplett sozusagen ohne Wissen desjenigen aufgenommen wurde, der dort redet. Und dieser Mann ist wie heißt es, der President von Clinical Research West Florida in Tampa Bay ansässig. Und ich lese einfach mal ganz kurz einen Teil aus der Übersetzung vor, die wiederum mit DeepL gemacht wurde. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, weil ich finde, da ist halt der englische Teil ein bisschen besser, der das erklärt. Also hier steht, hat unabhängig voneinander Aufnahmen von Aileen Keskener, dem Präsidenten von Clinical Research West Florida, einem in Tampa Bay ansässigen Forschungsunternehmen, das auch ein Vertragspartner von Pfizer ist, gemacht. In den Aufnahmen gab Kev genau zu, dass er nicht sich für den Impfstoff aussprechen kann und er sei erstaunt, dass sie, damit ist Pfizer gemeint, in der Lage waren, die Daten zu erhalten, die sie in so kurzer Zeit erhalten haben. Ich bin skeptisch, was die Wissenschaft angeht, wird der nächste Satz übersetzt. Im Original heißt es, I'm skeptical of the science, was in meiner Wahrnehmung ein bisschen was anderes ist, als wie es übersetzt wurde. Aber er sagt halt, dass er große Zweifel daran hat, wie denn diese Daten zustande gekommen sind. Und das untermauert ja genau das, was jetzt noch einmal an einem anderen Standort gesagt wurde. Und dieser Keskener beschreibt halt ja, sehr frustriert, würde ich sagen, seine Zusammenarbeit mit Pfizer und ja, sagt halt, dass er ihr Geld nimmt und alles das macht, was die ihm sagen. Die zahlen mir halt sehr, sehr viel Geld, damit ich halt diesen Scheiß für sie mache, sagt er wortwörtlich. Was wir auch tun, wir, was sagt er, we don't lie, cheat or anything, we tell them 100%. Also er sagt, dass sie nicht lügen, dass sie nicht betrügen, dass sie gegenüber ihrem Auftraggeber immer die Wahrheit sagen. Und sie sagen dann eben ihrem Auftraggeber, wenn du das Ding nimmst, fällt dein Arm ab, du bekommst Ausschlag, du wirst unfruchtbar. Das sagen wir ihnen und das haben wir und das sagen wir der Regierung. In diesem Zusammenhang hier an dieser Stelle muss ich einschieben, dass er nicht speziell oder dass man hier nicht speziell ableiten kann, dass er von dem Pfizer-Impfstoff spricht. Man könnte es auch anders verstehen, aber das macht in diesem Zusammenhang eigentlich keinen großen Unterschied. Es ist sehr lohnenswert, sich das anzuschauen, weil man da die ganze Arroganz dieser Leute, die dort arbeiten, auch nochmal sehr gut sehen kann. Also der sitzt da, ist aus meiner Sicht ein bisschen angetrunken und erzählt großkotzig, wie viel Geld er verdient und was er alles halt mit sich machen lässt. Das ist das Zweite, was ich sehr interessant finde in diesem Zusammenhang. Und das Dritte ist eine Mitarbeiterin von Pfizer, ebenfalls die ebenfalls über das Project Veritas aussagt sozusagen, die sich aber selbst ständig gemeldet hat und sich an Project Veritas gewendet hat als Whistleblowerin. Und die beschreibt wiederum einen Vorgang, die beschreibt mehrere Vorgänge, aber beschreibt einen Vorgang ganz besonders, und zwar den Vorgang, dass Pfizer versucht und versucht hat, zu verhindern, dass an die Öffentlichkeit gelangt, dass der Impfstoff auf den Zellen von Gewebe aufbaut, die von abgetriebenen Föten stammen. Ich lese das auch nochmal vor, weil das auch etwas ist, was ich so hier jetzt nicht aus dem Kopf einfach so wiedergeben kann. Der Chief Scientific Officer von Pfizer, Philip Dormitzer, räumt ein, dass im Impfstoffprogramm des Unternehmens Gewebe von abgetriebenen Föten verwendet wird, aber dass die Mitarbeiter sich einfach an die ausgefeilte Darstellung von Pfizer halten sollten, die jede Erwähnung von abgetriebenem fötalem Gewebe ausspart, um Probleme mit der Öffentlichkeit zu vermeiden. HEK-293-T-Zellen, die für den IVE-Test verwendet werden, stammen letztlich von einem abgetriebenen Fötus, so Dormitzer. Andererseits hat die Vatikanische Lehrkommission bestätigt, dass sie es für akzeptabel hält, wenn Gläubige, die für das Leben eintreten, geimpft werden. Die offizielle Erklärung von Pfizer fasst die Antwort gut zusammen und ist das, was als Antwort auf eine externe Anfrage gegeben werden sollte. Das ist also, das kommt von, kommt eben halt von innen, was nach außen getragen wird. Und dazu gibt es dann eben interne E-Mails, die halt alle vorliegen. So sagt beispielsweise die Vanessa Gellman, Senior Director of Worldwide Research bei Pfizer, fordert die Mitarbeiter auf, vorsichtig zu sein, wenn sie über menschliche fetale Zellen im Impfstoffprogramm des Unternehmens sprechen. Aus der Perspektive der Corporate Affairs wollen wir vermeiden, dass Informationen über fetale Zellen in Umlauf kommen, sagt Gellman. Das Risiko, dies jetzt zu kommunizieren, überwiegt jeden potenziellen Nutzen, den wir sehen können, vor allem für die Öffentlichkeit, die diese Informationen möglicherweise in einer Weise verwendet, die wir nicht wünschen. Wir haben in den letzten Wochen keine Fragen von politischen Entscheidungsträgern oder den Medien zu diesem Thema erhalten. Daher möchten wir es nach Möglichkeit vermeiden, dieses Thema anzusprechen. Ja, das sind halt so diese drei Bereiche, fast, oder was heißt drei Bereiche, vier Bereiche, vier unterschiedliche Quellen, die halt erhebliche Zweifel aus meiner Sicht an der seriösen Forschungsarbeit aufkommen lassen. Und ich würde jetzt eigentlich davon ausgehen, dass sich, wenn so etwas herauskommt, natürlich auch seriöser Journalismus da drauf stürzt. Ja, aber die, die sich da drauf stürzen, das sind natürlich alles nur die verrückten Aluhutträger und die sowieso, keine Ahnung, ja, einfach immer nur Scheiße reden, ich weiß es nicht. In diesem Zusammenhang, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, ist mir ein Artikel aufgefallen im Spiegel, und zwar vom 3.11., also von jetzt vergangene Woche Mittwoch. Es geht eben genau um diesen Hauptartikel aus dem, nicht auch im Hauptartikel, Entschuldigung, um den Artikel im British Medical Journal, wo diese großen Vorwürfe gemacht werden, von denen ich am Anfang gesprochen habe. So, da wird eben auch drüber gesprochen. Da kann man auch noch mal kurz den Inhalt nachlesen. Und auch das wird im Großen und Ganzen aus meiner Sicht alles so wiedergegeben, wie es dort in der Studie steht, deren Übersetzung ich gelesen habe, der übersetzte Zusammenfassung, muss ich sagen. Was jetzt aber natürlich passiert ist, dass halt die Spin-Doctors sozusagen versuchen, jetzt dem Ganzen einen Richtungswechsel zu geben. Wenn jetzt in der Öffentlichkeit ankommt, dass diese Studie, auf deren Grundlage sich die Impfung von Millionen von Menschen in Deutschland bezieht, der größte Teil in Deutschland ist mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer geimpft worden, dann wirft das ja schon erhebliche Fragen auf. Und in der Bundespressekonferenz vergangene Woche, da ist das schon bekannt gewesen, ich glaube, die war vergangenen Dienstag, da wurden schon Fragen gestellt dazu und das war dort, Jens Spahn war das nicht bekannt, der hat gesagt, ich weiß nichts von einem Leak. Ich sage das jetzt hier auch nur aus dem Kopf, aber Lothar Wieler hat gesagt, er hat davon schon gehört und das aber eben noch nicht überprüfen lassen. Aber wenn das denn so wahr ist, dann wäre das natürlich sehr, sehr schlimm. So, irgendwie sowas hat er gesagt. Nun sind dann ein paar Tage vergangen und die Presse hat sich natürlich damit auseinandergesetzt. Zeit, Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine Zeitung, wer auch immer, alle haben irgendwie was darüber berichtet. Im Großen und Ganzen stand aber eigentlich überall immer das Gleiche. Und wenn man jetzt heute nochmal sucht, oder wann auch immer ihr das denn euch anschaut, erscheint sofort die Information, dass halt im Grunde genommen keine Rolle mehr spielt, weil Experten sagen, das ist nicht schön, was da passiert ist. So, also ist nicht schön. Aber mittlerweile wissen wir ja, dass der Impfstoff so toll ist und so toll wirkt. Also, ja, da ist halt irgendwie, das kann man halt noch einer Menge Leute erzählen, aber eben halt auch nicht mehr allen. Ja, da gibt es halt eben schon ein paar Leute, die mittlerweile ja auch anfangen, Fragen zu stellen. Und naja, auf jeden Fall holen sich natürlich dann diese Magazine ihre Informationen und drehen das Ganze jetzt in irgendeine Richtung. Und wenn man das hier beobachtet, dann ist es wirklich sehr spannend. Im Spiegel ist dieser Artikel erschienen. Ich sage nochmal ganz kurz den Titel, damit ihr das nachlesen könnt. Pfizer Subunternehmen als erste kleine Überschrift. Und dann heißt der Artikel Bericht über Unregelmäßigkeiten bei Impfstoffzulassungsstudie. Bei den klinischen Impfstoffstudien von BioNTech/Pfizer hat ein Forschungsinstitut laut einer Ex-Mitarbeiterin offenbar unsauber gearbeitet. Auf die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs wirkt sich das jedoch nicht aus. Das steht schon oben im ersten Unterabschnitt. So. Und dieser Artikel, der beschreibt halt eben, was da so vor sich gegangen ist. Und dann werden natürlich Fachleute dazu befragt. Und an der Stelle bin ich dann so ein bisschen unruhig geworden. Ich fange mal von unten an. Und zwar steht hier im unteren Drittel des Artikels im Abschnitt. Zitat: Auch der Oberarzt und Internist Oliver Cornelli, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für klinische Studien Köln, sagte, die im The British Medical Journal Artikel geschilderten Fehler schränken die Aussagekraft der Zulassungsstudie des Impfstoffs nicht ein. Man solle die Daten der Probanden dieser Zentren aus der Analyse nehmen und so prüfen, ob sich die Studienaussage ändere. Gut sei, dass auf diese Zentren nur etwa 2,3% der etwa 44.000 Teilnehmer entfielen. Zudem ist die Wirksamkeit inzwischen aus Daten aus Israel und anderen Ländern belegt, so Corneli. Wir nehmen kaum geimpfte Personen wegen Covid-19 stationär auf, erkennen also die Wirksamkeit jeden Tag. Ja, okay. Da habe ich erstmal ein bisschen geschluckt, als ich das gelesen habe, weil in diesem Absatz verbergen sich mindestens drei Aussagen, die ich sehr, sehr zweifelhaft finde, beziehungsweise die mich stutzig haben werden lassen. Also, das erste ist, dass er sagt, gut sei, dass auf diese Zentren nur etwa 2,3% der etwa 44.000 Teilnehmer entfielen. Da irrt er, denn das kann er ja gar nicht beurteilen. Es ist ja nur von diesem einen Labor bekannt geworden. Wir wissen nicht, was in den anderen Laboren denn zusätzlich passiert ist. Ja? Also generalisiert sozusagen, er zieht das aus diesem einen Fall auf das Ganze hoch und sagt, ist ja nicht so schlimm, sind ja nur 2,3%. Aber das kann er überhaupt nicht beurteilen. Dann sagt er, wir nehmen kaum geimpfte Personen wegen Covid-19 stationär auf, erkennen also die Wirksamkeit jeden Tag. Der Artikel ist vom 3.11. Ja? So, vom 3.11. Zu diesem Zeitpunkt haben es wirklich schon die letzten verkrüppelten Tauben vom Kölner Dom gekotzt, dass ein Großteil der Patienten, die aktuell in den Krankenhäusern liegen, geimpft ist. Ja? Und zwar komplett geimpft ist. Was auch immer man jetzt unter komplett versteht, zweifach geimpft, dreifach geimpft. Und ein Teil derjenigen, die als nicht geimpft dargestellt werden, sind die Leute, deren Impfschutz schon abgelaufen ist, wie auch immer das denn geht, weil die Impfung halt schon ein Jahr her ist. Ja? In Österreich beispielsweise ist es ja so, dass man jetzt offiziell irgendwie nur noch 9 Monate den Impfschutz hat und dann verfällt das Zertifikat. Also dann geht das Ganze wieder von vorne los, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir erkennen also die Wirksamkeit jeden Tag. Er sagt tatsächlich, wir nehmen kaum geimpfte Personen wegen Covid-19 stationär auf. Okay. Dazu muss man sagen, dass es beispielsweise innerhalb auch der Politik zu diesem Zeitpunkt schon Gespräche gegeben hat. Beispielsweise Sachsens Ministerpräsident wurde darüber in Kenntnis gesetzt, und zwar 2 Tage vor diesem Artikel, dass ein Großteil der nicht ein Großteil, dass die, Entschuldigung, dass die Hälfte etwa der Patienten, die mit Covid-19 auf den Stationen liegen, geimpfte Patienten sind. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz schauen, wo ich das finde. Das hatte ich mir hier extra an die Seite sozusagen gelegt. Wo ist er denn hier? Der so, Kasper aus Sachsen. Der Sachsen-Suppen-Kasper. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich auch wieder, ist jetzt irgendwie so ein Tab, da steht Suppen-Kasper Sachsen drauf, aber es ist nicht der Fall. Leider mein altes Problem. Zu viele offene Tabs. Da hatte ich mir das extra sortiert und dann so ein dramatisches Dilemma. Was für ein Chaos. Ha, da habe ich es. Das war das richtige Wort. Chaos und zack ist es da. Also beispielsweise, es ist nicht nur so, dass es in wissenschaftlichen Kreisen besprochen wurde, sondern das ist auch in der Mainstream-Presse angekommen. Im Fokus stand beispielsweise am 3. November jeder dritte Erkrankte mit Impfung. Wie gefährlich ist Corona für Geimpfte? Okay. So, das kann ich irgendwie direkt schließen, da brauchen wir nicht weiter reingucken. Es gab ein Gespräch zwischen, das ist jetzt hier nur ein kleiner Ausflug, ich komme gleich wieder zurück, nur dass das ganz klar ist, nur ein kleiner Ausflug. Es gab ein Gespräch in Sachsen zwischen den beteiligten Klinikchefs und Gesundheits-, was auch immer, Menschen und dem Ministerpräsidenten Herrn Kretschmer. Und da wird dem Ministerpräsidenten mitgeteilt, dass auf der Normalstation der Anteil der Geimpften größer ist als der Anteil der Nichtgeimpften. Und Kretschmer fragt nach, wortwörtlich, Sie sagten, es sind auf der Normalstation mehr Geimpfte als Ungeimpfte. Die Antwort lautet ja. Er wiederum, aha, das ist aber auch ungewöhnlich. Ja, das kommt jetzt in der Welt da an und das muss natürlich jemand, der irgendwie so auf seinem Trip unterwegs ist, auch erstmal halt inhaltlich verarbeiten. Auch da spricht man in diesem Fall ja von kognitiver Dissonanz. Also das passt überhaupt gar nicht in sein Bild. Kann man sich angucken, das Video. Corona-Blog, da nachschauen. Der Artikel heißt: Chef des Klinikum Leipzigs erklärt Kretschmer, dass er mehr geimpfte als nicht geimpfte Covid-Patienten auf den Normalstationen hat. Das war der Klinikchef der Chef vom Klinikum Leipzig. Nebenbei sei erwähnt, und das ist wirklich auch, das zeigt die Dramatik dieser Situation. Das Gespräch war am 1.11. Am 1.11. fand dieses Gespräch statt Und am 2.11. nimmt sich der Chef des Klinikums Chemnitz das Leben und springt nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister vom Dach des Klinikgebäudes. Das ist also das Gespräch, das habe ich glaube ich eben, ich muss noch mal kurz, das Gespräch, was er da geführt hat, das hat er auch am 1.11. geführt. Also zum gleichen Zeitpunkt, als dort Kretschmer mit dem Chef von dem Klinikum Leipzig gesprochen hat, hat der Bürgermeister aus Chemnitz mit dem Klinikchef Chemnitz gesprochen und einen Tag später springt er dann vom Dach. Dramatische Geschichte, das nur nebenbei an dieser Stelle erwähnt, und ich finde die zeitlichen Zusammenhänge da doch schon auch sehr, sehr erschreckend und sollten jeden von uns nachdenklich machen und sollten jeden, der in irgendeiner Weise dort irgendwie mehr zu liefern kann oder herausfinden kann, an den Computer und an die Arbeit treiben. So, zurück zum Spiegelartikel. Kurz zurück. Das waren eben diese beiden Sachen. Das eine war das eine, das andere war das andere. Worüber ich aber tatsächlich stutzig geworden bin, war der Anfang von diesem Abschnitt. Auch der Oberarzt und Internist Oliver Cornelli, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für klinische Studien Köln, sagte, bla 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 bla. Also, der Oberarzt und Internist und wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für klinische Studien. Und wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für klinische Studien hat mich irgendwie hellhörig gemacht, denn der Spiegel versucht ja hier den Eindruck zu vermitteln, dass das ein Oberarzt von einer Station ist. Ja, das ist eindeutig so, und der letzte Satz endet ja auch so: Wir nehmen kaum geimpfte Personen wegen Covid-19 stationär auf, erkennen also die Wirksamkeit jeden Tag. Ja, dann habe ich ein bisschen gesucht und es hat wirklich nicht sehr lange gedauert, um herauszubekommen, wer denn dieser Corneli ist. Und das hat mich dann da natürlich auch ein bisschen irritiert. So, jetzt müssen wir hier einmal ganz kurz schauen. Gleiches Problem wie eben. Dieser Corneli ist in allererster Linie erstmal Professor. Wenn ich jetzt als Wissenschaftler und Arzt ein Interview im Spiegel gebe, dann würde ich erwarten, dass ich auch mit vollem Titel dort zitiert werde. Also Professor Doktor oder vielleicht auch einfach nur Professor. Aber hier wird dieser Oliver Corneli eben einfach nur als Oberarzt und Internist bezeichnet. Wer ist dieser Mann? Dieser Mann ist Professor Corneli, Facharzt für innere Medizin, Hämatologe, internistischer Onkologe und Infektiologe. Er ist Universitätsprofessor wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für klinische Studien, ZKS Köln. Zudem leitet er das Europäische Exzellenzzentrum für invasive Pilzerkrankungen an der Uniklinik Köln. Okay, da habe ich jetzt, das klingt ja schon nochmal jetzt ein bisschen anders als Oberarzt, als Oberarzt von der Station. So, dann habe ich einfach, ich habe es mir jetzt auch nicht wirklich so richtig lange gegeben, weil es hat einfach nur das bestätigt, was ich halt von schon nach relativ kurzer Zeit mir gedacht habe. Und zwar gibt es da natürlich einen riesigen Interessenskonflikt. So, wie schaut dieser Interessenskonflikt aus? Beispielsweise hat er eine Forschungsarbeit, hat er an einer Forschungsarbeit mitgearbeitet, invasive Filzinfektion, neue Herausforderungen, neue Therapieoptionen, unter anderem erschienen hier, keine Ahnung, Deutsches Ärzteblatt 2019, bla bla bla, wird dort alles vorgestellt. Und dann muss man ja bei medizinischen Studien immer schauen, ob es da irgendwelche Interessenskonflikte gibt. Und das ist ja das Schöne an, ich wollte gerade sagen, an unserem Land, aber nee, ich sag's jetzt nicht irgendwie. Also Wissenschaft ist halt einfach so, es müssen Interessenskonflikte offengelegt werden und das wird in der Regel auch immer ordnungsgemäß gemacht. So, Interessenskonflikt dieser Studie, nur dieser einen Studie. Und es ist wirklich, naja gut, okay. Also, Interessenskonflikt. Professor Corneli bekam Beraterhonorare von Actelion, Allegra Therapeutics, Amplix, Asteas, Basilea, Biosys Limited, Cidara, Davoltera, Entasis, F2G, Gilead, IQVIA, Martinas, Medpace, Menarini, kann ich nicht aussprechen, Merck, Octapharma, Paratek Pharmaceuticals, Pfizer. Das geht jetzt noch eine ganze Zeit so weiter. Das ist mir einfach zu lang. Dann steht hier, wurden ihm zuteil von bla bla bla. Er erhielt Kongressgebühren und Reisekostenerstattung sowie Vortragshonorare von Asteas, Basilea, Gilead, Merck, MSD und Pfizer. Vortragshonorare, bla bla bla, das ist Professor, das ist der andere Professor. Irgendwo stand noch ein Zusammenhang. Ja, also dieser Professor Corneli, der dieses Forschungszentrum in Köln leitet, erhält Beraterhonorare, Reisekostenunterstützung, Vortragshonorare, Kongressgebühren von Pfizer bezahlt und wird dann im Spiegel gefragt, ob er da irgendwie ein Problem sieht, dass eine Pfizer-Studie in dieser Art und Weise gefälscht wurde. Denn von Fälschung muss man im wissenschaftlichen Zusammenhang sprechen, wenn beispielsweise die Verblindung einfach aufgehoben ist. Das Fälschen kommt übrigens nicht von mir, sondern das steht in all diesen Artikeln. Das war Person Nummer 1. Okay? Das ist der eine, der sozusagen jetzt berichtet, wie dramatisch das alles ist und ja auch noch wissentlich, das muss ich einfach unterstellen, die Unwahrheit sagt. Denn wenn er sagt, dass sozusagen auf Station nur Ungeimpfte ankommen, dann sagt er einfach die Unwahrheit. Wir nehmen kaum geimpfte Personen wegen Covid-19 stationär auf. Erkennen also die Wirksamkeit jeden Tag. Die Wirksamkeit der Pfizer-Studie und Pfizer bezahlt ihn Jahr für verschiedenste Forschungsbereiche. So. Das ist der Onkel Corneli. Und dann kommen wir zum zweiten Experten, der beschwichtigt. Dazu lese ich hier nochmal ganz kurz den Abschnitt mit vor. Experten beschwichtigen. Inzwischen wurden weltweit bereits Milliarden Menschen mit dem Mittel von BioNTech/Pfizer gegen das Coronavirus geimpft. Sogenannte Real-World-Daten, also Beobachtungen aus der Anwendung bei Menschen außerhalb klinischer Studien, zeigen, dass der Impfstoff sehr gut vor schweren Covid-Verläufen und Todesfällen schützt. Die bekannt gewordenen Unregelmäßigkeiten haben auf die inzwischen ausreichend erhobenen Real-World-Daten somit keinen Einfluss, selbst wenn sich herausstellt, dass sie aufgrund der möglichen Schlamperei wissenschaftlich unbrauchbar sind. Also wenn in einer Bank jemand so schlampig arbeitet, dann wird der von der Polizei irgendwann abgeholt. Ja? Kann die Deutsche Bank, glaube ich, ein paar Lieder drüber singen, ein paar Songs drüber singen können die da. So, also, wer sagt jetzt hier was? Kurz zurück. Peter Kremsner, Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Eberhard Karls Universität Tübingen, sagt auf Anfrage des Science Media Center, dass zwar unschön sei, was die Whistleblowerin aufgedeckt habe, unschön, dass Menschen, Milliarden von Menschen mit einem Impfstoff geimpft werden, der ich glaube, spätestens jetzt ist wahrscheinlich der Podcast, dann ist das mit dem Podcast zu Ende. Das war wahrscheinlich ein sehr kurzes Projekt, aber ich glaube nicht, dass ich da mit durchkomme. Okay, sagt er am Anfang des Science Media Centers, dass es zwar unschön sei, was die Whistleblowerin aufgedeckt habe, es reiche allerdings nicht aus, um an der Qualität der klinischen Studie von BioNTech Pfizer zu zweifeln. Das ist mir einfach zu wenig, so Kremser. Kremser heißt er. Kremsner? Da steht Kremsner und da steht Kremser. Oh, falsch. Fehler. Hier, zack. Kremsner. Die Impfdaten wurden schon in zahlreichen Studien bestätigt und von daher sehe ich keinen Grund, sie deswegen jetzt in Frage zu stellen. Ja. Wer ist Herr Kremsner? Direktor des Instituts für Tropenmedizin, Eberhard Karls Universität Tübingen, hat auch nicht so lange gedauert, um zu schauen, wie der da dran hängt. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an den Namen CureVac. Und dieser Peter, jetzt schaue ich nochmal nach, wie er wirklich heißt. Kremsner heißt er. Dieser Professor Kremsner, der war der Forschungsleiter für die CureVac-Impfstoffstudie mit insgesamt 40.000 Probanden. Ja? Und diese Studie an diesem ersten Impfstoff wurde eingestellt. Dazu komme ich gleich. Aber CureVac hat natürlich nicht aufgegeben, sondern CureVac kämpft jetzt aktuell gemeinsam mit GlaxoSmithKline an dem nächsten Impfstoff. Jetzt muss ich einmal ganz kurz schauen. CureVac, GlaxoSmithKline. GSK, CureVac Drops, Covid Vaccine, bla bla bla. Also, die haben jetzt sich zusammengeschmissen, haben ordentlich Geld halt eingesammelt und gemeinsam soll jetzt, das ist jetzt hier eine Nachricht, das ist schon ein bisschen älter irgendwie, wollen die halt eben die zweite Version dieses Impfstoffs rausbringen. Ja. Also dieser Professor Peter Kremsner ist ein Insider, noch praktisch noch dichter dran, wenn auch für den Mitbewerber als Leitender Forschungschef. Aber selbstverständlich ist er der allerletzte, der irgendetwas Negatives zu diesem Impfstoff sagen würde. Ja? Und jetzt komme ich nochmal ganz kurz zurück. Der Spiegel Spiegelwissenschaft, in der Rubrik ist das erschienen, nimmt sich zwei Menschen, stellt sie im Artikel sozusagen als Ärzte vor, und mit Ärzten meine ich Mediziner, die in einem Krankenhaus arbeiten oder in einem Institut und nicht Leute, die Forschung für Pharmaindustrie betreiben. In dieser Art und Weise jedenfalls nicht. Dass an Krankenhäusern immer Forschung betrieben wird, ist mir bewusst und ist mir klar. Aber der eine wird vorgestellt halt als Oberarzt von einer Station und der andere als Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Wenn er derjenige ist, der diese Forschungsarbeit von CureVac geleitet hat, dann würde man auch ihn ja sozusagen in dieser Art und Weise vorstellen in diesem Zusammenhang. Es wird einfach verschwiegen. Ja. Ich finde, das ist schon weit über dem Erträglichen. Und offensichtlich muss man nach wie vor sagen, hat der Spiegel nichts gelernt aus den vergangenen Jahren, die Lügengeschichten, die da ausgedacht wurden, einfach, es geht alles einfach immer so weiter. Und die meisten Menschen merken das einfach noch nicht mal. Ne? Also, was für Verrückte nehmen sich die Zeit und fangen an zu recherchieren, wer denn dieser Arzt ist, der da diese Aussage gemacht hat. In dem Zusammenhang ist mir dann was sehr Spannendes begegnet. Und zwar ein Artikel aus der Wirtschaftswoche, in dem es um diesen Professor Kremsner, wie auch immer, denn geht. Und dort wird über den ersten Impfstoff gesprochen, der halt eingestellt wurde. Also die Forschung an dem ersten Impfstoff wurde eingestellt. Jetzt aktuell geht es um den zweiten, aber es geht halt noch um den ersten. Und der Artikel ist ist auch noch gar nicht so alt. 13. Oktober 2021. Ich lese mal kurz vor. Impfstoffstudie mit insgesamt etwa 40.000 Probanden geleitet. Am Ende stand ein enttäuschendes Ergebnis. Der CureVac-Impfstoff CVnCoV wirkte nur bei 48% der Patienten gegen eine Corona-Infektion. Deutlich schlechter als bei BioNTech und Moderna, teilte das Unternehmen bereits Ende Juni mit. Woran es lag? Es war die niedrige Dosierung, erklärte Kremsner vor wenigen Tagen im Gespräch mit der Wirtschaftswoche. Mit 12 Mikrogramm war der CureVac-Impfstoff deutlich niedriger dosiert als die Konkurrenzpräparate von BioNTech, in Klammern 30 Mikrogramm, und Moderna 100 Mikrogramm. Wir konnten mit der Dosis nicht weiter hinaufgehen, anders als bei BioNTech und Moderna. Dies lag wohl vor allem an der Beschaffenheit des Impfstoffs. Alles über 12 Mikrogramm war zu unverträglich. Ich lese die letzten zwei Sätze nochmal vor. Wir konnten mit der Dosis nicht weiter hinaufgehen, anders als BioNTech und Moderna. Dies lag wohl vor allem an der Beschaffenheit des Impfstoffs. Alles über 12 Mikrogramm war zu unverträglich. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, es gibt überhaupt niemanden, der das Big Picture irgendwie im Auge behält. Jedenfalls nicht in unserer Regierung. Deutlicher und offener kann man ja nicht aus den Informationen und Daten herauslesen, was das Problem mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna ist. Diese mRNA-Technologie ist ja bei allen vermutlich mehr oder weniger das Gleiche. Es wird eine Information in die Zelle geliefert und die Zelle wird dann umgebaut und fängt an, das sogenannte Spike-Protein zu bauen. Und bei Kür weg, waren das eben dann 12 Mikrogramm. Und bei 12 Mikrogramm waren die Nebenwirkungen so stark, dass die Forschung beendet wurde von seitens des Unternehmens. Bei BioNTech waren es 30 Mikrogramm und bei Moderna 100 Mikrogramm. Jetzt braucht man nicht lange nachgucken, wo der Anteil der Nebenwirkungen am größten ist. Das ist Moderna. Und dann kommt BioNTech. Und genau in der Abstufung liegt es halt eben in der Dosierung halt vor. Bei Moderna übrigens, an dieser Stelle ganz kurz nebenbei erwähnt, Moderna wird es ja heute genannt. Der ursprüngliche Name war einmal Mode RNA. Es wurde früher anders geschrieben. Moderna klingt ja so ein bisschen nach modernen Zeiten. Das ist aber Mode RNA. Ja, das ist mir so nebenbei begegnet, und das finde ich schon ziemlich dramatisch. Der eine Hersteller, der stellt seine Forschung ein, weil die Verträglichkeit nicht gegeben ist. Und die anderen geben halt Vollgas. So, und wie sich dieses Vollgas geben lohnt, dazu komme ich an dieser Stelle. Denn das ist natürlich etwas, was häufig auch nicht gesehen wird. Was steckt eigentlich dahinter? Wie kann es eigentlich sein, dass diese Macht so groß ist? Ich habe ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass dieses System von Beeinflussung, von Propaganda so gigantisch groß geworden ist, dass die meisten Menschen gar nicht mehr unterscheiden können zwischen wahr und unwahr. Darüber hinaus, das hatte ich in der Folge ja erzählt, gibt es eben Arbeiten der NATO, die kognitiven Fähigkeiten von uns in Zukunft steuern und lenken sollen. Steuert denn das Ganze sozusagen? Wer hat denn sozusagen genug Geld, um beispielsweise so großen Einfluss auf die Medien zu nehmen, dass das in dieser Art und Weise funktioniert? Die Vorstellung, dass jetzt die Journalisten selber losgehen und dazu irgendetwas recherchieren, ist eine falsche. Denn solche Unternehmen, gerade diese Unternehmen diese gigantischen Unternehmen, bei denen ständig irgendeine Krise ausbricht, haben natürlich auch PR-Agenturen, gigantische PR-Agenturen, die größten PR-Agenturen der Welt, die immer im Hintergrund bleiben, von denen kaum irgendjemand etwas weiß. Es lohnt sich sicherlich auch mal da noch was drüber zu machen, und das werde ich auch dann mal tun. Und diese PR-Agenturen, die schießen dann aus allen Rohren, um es in diesem widerlichen Sinne dann zu sagen, und befeuern die Medien. Und an diesem Artikel hier sieht man das sehr, sehr deutlich, also an dem Artikel im Spiegel, denn es gibt keinen Autor. Der Artikel wurde hier von der DPA sozusagen an den Spiegel geliefert, wenn ich das hier richtig, hier steht MAR. MAR ist Kürzel von demjenigen, der das Ganze geschrieben hat, gibt sich aber als Autor sozusagen nicht offen zu erkennen, und dann Schrägstrich DPA. Es ist die gleiche Meldung, die auch in sehr ähnlicher Weise wahrscheinlich dann in vielen, vielen anderen Zeitungen denn gestanden hat. Ja, was ist das Motiv? Was sind die Motive, dass jemand so etwas macht? Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Motiv von BioNTech könnte sein, damit sie sich eine Geschäftsadresse leisten können, die da an der Goldgrube 12 heißt. Das ist jetzt kein Scherz, sondern die Straße, in der BioNTech den Geschäftssitz hat, ist tatsächlich an der Goldgrube. Und an der Goldgrube ist genau der richtige Name für dieses Unternehmen. Pfizer-BioNTech, BioNTech-Pfizer, wie auch immer. Es geht aber jetzt vor allem um BioNTech und nicht um Pfizer, sondern es geht um BioNTech und wie BioNTech natürlich auch davon profitiert. Fangen wir damit an. Also, der Impfstoff von Pfizer ist das umsatzstärkste Medikament der Welt aktuell. Wenn Pfizer für 5- bis 11-Jährige sozusagen die Notfallzulassung bekommt, dann wird die Umsatzprognose des Unternehmens für 2021 von 33,5 auf 36 Milliarden Dollar erhöht, berichtet das Medienportal The Defender. Pfizer, bla bla bla, die Impfstoffumsatzprognose für 2021 entspricht etwa 80% der Einnahmen, die Pfizer in diesem Jahr für den Rest seines Geschäfts erwartet. 80% der Gesamteinnahmen von Pfizer, die erwartet werden, stammen aus dem Impfstoff. Ja. Für das Jahr 2022 prognostiziert der Pharma-Riese zudem einen Umsatz von 29 Milliarden Dollar, basierend auf 1,7 Milliarden Dosen, die an Kaufverträge gebunden sind. Das Unternehmen kündigte allerdings an, dass es im nächsten Jahr bis zu 4 Milliarden Dosen herstellen wird, was bedeutet, dass es noch 2,3 Milliarden zusätzliche Dosen verkaufen könnte. Das Zeug, das muss halt irgendwo in die Menschen reingepumpt werden. Das muss man sich einmal klar machen an dieser Stelle. Ich glaube, auch für Deutschland wurden gerade noch mal 200 Millionen Euro Dosen nachgekauft für das nächste Jahr. Wir haben jetzt gerade nur 100 Millionen Dosen verimpft. Ich weiß nicht, wer jetzt da noch 200 Millionen dazu braucht, aber ja, das ist das. Und jetzt nochmal kurz zu BioNTech. BioNTech, der Gewinn pro Mitarbeiter sprengt jeden Vergleich. Wie kaum ein anderes Unternehmen profitiert der Impfstoffhersteller BioNTech von der Pandemie. Werden in Zukunft weitere Auffrischungsimpfungen notwendig, könnte die Firma aus Mainz bald zum wertvollsten Unternehmen Europas aufsteigen. Grenzen scheint es nicht zu geben, steht im Fokus. Stand so im Fokus.de. Erschien jetzt dieser Artikel hier bei corodoc.de. Der Nettogewinn betrug in den 3 Monaten April, Mai und Juni rund 2,8 Milliarden Euro. Das ist etwa so viel Gewinn, wie die Bayer AG, ein diversifizierter Pharma- und Life Science-Konzern mit rund 130 Produkten, im ganzen ersten Halbjahr 2019 erwirtschaftete. Vor allem die Umsatzrendite, also das Verhältnis von Ertrag zu Erlös, ist atemberaubend. Diese Umsatzrendite beträgt im Einzelhandel rund 3%, bei VW, wenn alles gut läuft, 9%, bei BASF 6% und bei BioNTech im ersten Quartal 2021 märchenhafte 80%. 80% sind Gewinn. Ja, dann geht es hier noch weiter, bla bla bla, pro Jahr, pro Mitarbeiter, bla 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 bla. Der Börsenwert von BioNTech übertrifft den der Deutschen Bank seit der gestrigen Anhebung aller Jahresziele um mehr als das Vierfache. Mit dem ausbezahlten Wert aller BioNTech-Aktien könnte man Bayer und BMW komplett übernehmen. Wer sich jemals gefragt hat, worum es hier überhaupt geht, der findet hier die Antwort. Es ist wie immer das Geld. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir in den nächsten hoffentlich Monaten, aber ganz sicher in den nächsten Jahren sehen werden, wer da alles noch mit drin gesteckt hat aus der Politik. Ich will natürlich hier niemanden, jetzt niemanden verdächtigen, aber man kann sich ja schon fragen, wo ein junger Politiker das Geld hat, um sich eine 4 Millionen Dollar, eine 4 Millionen Euro Villa im Speckgürtel von Berlin zu kaufen. Man kann sich fragen, wo das Geld der EU-Gesundheitskommissarin herkommt. Ja, wäre ich jetzt live gewesen, dann hätte ich jetzt natürlich an dieser Stelle gesagt, oh, wir werden jetzt hier gerade irgendwie vom Netz genommen, aber hier war einfach nur die Aufnahmekapazität zu Ende. Also ich habe hier gerade noch die letzten Worte gesprochen, aber ja, ich wollte es nur an dieser Stelle hier vernünftig beenden, nachdem ich hier so lange am Stück geredet habe. Ja, ich finde wieder kein Ende. Das macht aber nichts. Ihr könnt ja einfach abschalten und mich allein lassen, wenn ihr das wollt. Aber gut. Ja, mein derzeitiger Lieblingspodcast, Burchard und Böttcher, da gab es heute ist der Sonntag, das kommt immer sonntags um 12. Mal reinschauen. Sehr zu empfehlen, sehr intelligent, sehr abgeklärt, die beiden. Tolles Gespräch, immer eine Stunde lang. Bei YouTube B&B gibt es auch als Podcast. So, und da wurde in einem Nebensatz von Sven Böttcher gesagt, dass es jetzt auch Haft gibt in Großbritannien. 2 Jahre Haft für falsches Reden sozusagen. Und ich hatte das vor ein paar Tagen auch schon gelesen, nebenbei irgendwo. Ich habe es jetzt irgendwie nochmal nachgeschaut und das ist schon ein bisschen, ja, ich lese mal vor. Und zwar auf Heise. Das ist nur ein Beitrag, das ist kein Artikel, sondern es ist ein Beitrag von jemandem, der hier schreibt. Menschen in Großbritannien, die falsche Informationen über Impfstoffe veröffentlichen, können für 2 Jahre ins Gefängnis kommen. Neues Gesetz stellt wissenschaftlich falsche Kommunikation unter Strafe. Menschen, die im Vereinigten Königreich falsche Informationen über Impfstoffe online stellen, könnten nach einem neuen Gesetz mit 2 Jahren Gefängnis bestraft werden. Das Gesetz über die Sicherheit im Internet, Online Safety Bill, das als Vorzeigegesetz zur Bekämpfung von Missbrauch und Hass im Internet bezeichnet wird, wurde von Bürgerrechtsgruppen wegen seiner weitreichenden Wirkung heftig kritisiert. Das Gesetz würde einen Straftatbestand der wissentlich falschen Kommunikation einführen, der laut der Times diejenigen kriminalisiert, die eine Nachricht senden oder posten, von der sie wissen, dass sie falsch ist. Mit der Absicht, dem wahrscheinlichen Publikum emotionalen, psychologischen oder physischen Schaden zuzufügen. Das geht noch weiter, aber ich möchte da an der Stelle einfach noch mal kurz reinhaken und ich will das jetzt hier auch nicht ewig ausdehnen. Auf den ersten Blick klingt das ganz schön erschreckend und das ist natürlich auch erschreckend, aber mir fallen da eine Menge Leute ein, die mit diesem Gesetz ganz schnell in Konflikt kommen können. Denn all die Leute, von denen ich heute gesprochen habe hier, könnten damit ja sozusagen auch gemeint sein. Wir können ja nicht Gesetze nur für die eine Gruppe gelten lassen, sondern in diesem Fall müsste ja auch beispielsweise eine Presseveröffentlichung von Pfizer da drunter fallen. Oder wenn man es jetzt auf Deutschland bezieht, Aussagen von Drosten oder Lauterbach oder Wieler, die sich ständig und in hohem Maße und in hoher Schlagzahl in ihren Aussagen widersprechen oder einfach irgendwelchen Quatsch erzählen. Ja? Ab ins Gefängnis mit den Jungs. Ja, so viel dazu. Wahnsinn. Ja, wie so häufig überholt die Realität die Zeit und den Wahnsinn. Wir haben jetzt Montag Vormittag und ja, gestern hat sich der Weltärzte-Vorstandschef Frank-Ulrich Montgomery gemeldet. Und zwar mit dem Satz: Wir erleben eine Tyrannei der Ungeimpften, die über die Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen aufoktroyieren. Wir müssen uns alle impfen lassen, dann haben wir genug Sicherheit. Es geht um Impfpflicht und so weiter. Der Satz: Wir erleben eine Tyrannei der Ungeimpften, die über die Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen aufoktroyieren, spricht ja für sich und mehr kann man, also da ist eigentlich nichts mehr zu sagen, als dass an dieser Stelle so deutlich wird, in welchen unterschiedlichen Welten diese Gruppen auch leben. Ja, Wahnsinn. Was aber denn dem Ganzen noch sozusagen das Sahnehäubchen oben draufsetzt, ist, dass zeitgleich nämlich übers Wochenende bekannt wurde, dass das Robert-Koch-Institut seine Definition zur Impfung klammheimlich geändert hat. Und zwar ohne irgendwie darüber zu sprechen. Der Loder, der hat auch nichts dazu gesagt. Der Jens hat auch nichts dazu gesagt. Was hat sich dort geändert? Ich lese da mal einen kurzen Text zuvor. Klammheimlich hat das Robert-Koch-Institut mal eben einen ganzen Strauß bisheriger angeblicher Verschwörungstheorien bestätigt und sich indirekt der schon lange gehegten Einschätzung von Impfskeptikern angeschlossen, dass die Impfung im Prinzip überhaupt nicht vor Ansteckung schützt. Dabei ist die angebliche Tatsache, dass Geimpfte das Virus deutlich seltener weitergeben als Ungeimpfte, einer der beiden Strohhalme, an die sich die Impflobby bislang verzweifelt klammert, um trotz immer mehr Impfdurchbrüchen und sogar hospitalisierten Vollgeimpften weiterhin die Zweckmäßigkeit oder gar Unverzichtbarkeit der Impfung zu beschwören. Der andere ist die Erzählung, Ungeimpfte hätten deutlich mildere Verläufe. Quasi im Kleingedruckten hat nun das RKI eine Schlüsselpassage seiner offiziellen Informationen zu den Covid-Schutzimpfungen abgeändert. Dort heißt es jetzt lapidar, die Ansteckungswahrscheinlichkeit nach der Impfung sei nicht quantifizierbar. Die Ansteckungswahrscheinlichkeit nach der Impfung sei nicht quantifizierbar. Auch wenn sich hier plötzlich keinerlei Angaben mehr zur angeblichen Schutz, auch finden sich hier plötzlich keinerlei Angaben mehr zur angeblichen Schutzwirkung. Im Klartext bedeutet das, die oberste Gesundheitsbehörde will sich nicht länger festlegen, ob und inwieweit ein Geimpfter überhaupt noch selbst geschützt ist oder inwieweit er andere vor Ansteckung bewahrt. Genau dies jedoch waren bisher die einzigen plausiblen Gründe, sich überhaupt impfen zu lassen. Dann wurden da noch ganz große Bereiche gestrichen, die dort vorher Auskunft über die Wirksamkeit und so weiter gegeben haben, über die Schutzwirkungen, die ja auch alle in Frage zu stellen sind durch die Forschung. Zu der Forschungsarbeit von Pfizer beispielsweise geht es ja auch, oder um die Forschungsarbeit von Pfizer geht es ja auch in dieser Sendung. Aber hier nochmal dieser eine Satz, statt dieser Passagen steht hier jetzt dieser Satz: Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass Menschen nach Kontakt mit SARS-CoV-2 trotz Impfung PCR-positiv werden und dabei auch infektiöse Viren ausscheiden. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass Menschen nach Kontakt mit SARS-CoV-2 trotz Impfung PCR-positiv werden und dabei auch infektiöse Viren ausscheiden. Also Geimpften
geht es genauso wie Ungeimpften. Und damit ist der Sinn der Impfung einfach gar nicht mehr gegeben. Abgesehen von all den Nebenwirkungen, von all dem, was drumherum berichtet wird, von den Toten in den Flugzeugen beispielsweise, jetzt gerade aktuell wieder. Ich wollte ja eigentlich über den Toten im Flugzeug weiter berichten. Das habe ich versucht, da habe ich versucht, auch noch was zu rauszukriegen. Unterdessen gibt es schon den nächsten Toten im Flugzeug. Ich glaube, auf einem Flug nach Hurghada ist der nächste Mann gestorben. Und dieses Phänomen, dieser Schwierigkeiten beim Flug, hat was mit den Druckverhältnissen im Flugzeug zu tun. Darüber berichten ja beispielsweise viele Piloten. Es gibt einen Piloten, ich glaube, von American Airlines, der halt genau beschrieben hat, wie er sozusagen mit Mühe und Not diesen Flug geschafft hat und die Maschine wieder landen konnte, weil er kurz davor war, halt zusammenzubrechen. Und davon gibt es mehrere Berichte. Dass jetzt Menschen sterben, die geimpft sind, wenn sie in einem Flugzeug sitzen, hat einfach was mit den veränderten Druckverhältnissen wahrscheinlich zu tun, und eben dann eines Herzinfarktes durch Trompen, die Arterien in irgendeiner Form verstopfen. Ob das nun irgendwie am Herz direkt ist, ob das irgendwie im Gehirn stattfindet. Ja, darüber wird es in Zukunft irgendwann Informationen geben. Also, Tyrannei der Ungeimpften, da muss man sagen, das sind ja schon wirklich heftige, heftige Worte. Und das in dem Zusammenhang, wo das RKI sozusagen die Wirkung der Impfung praktisch völlig in Frage stellt. Ja, das war es dann auch an dieser Stelle und damit geht es jetzt weiter.
Damit kommen wir langsam zum Ende. Schön, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Ich freue mich über jeden Hinweis per Sprachnachricht bei Spotify bzw. bei Anchor oder auch per Mail. Meldet euch. Wenn es euch gut gefallen hat, freue ich mich über jede einzelne Empfehlung. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr zur nächsten Sendung wieder einschaltet. Damit bin ich an dieser Stelle erstmal raus. Vielen Dank, macht's gut, tschüss.